Liebe Gemeinde des Herrn, ich wünsche euch, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich freue mich, dass ich heute zum zweiten Mal bei euch sein darf und mit euch gemeinsam über Gottes Wort nachsinnen, nachdenken darf, es, soweit es ja, meine Erkenntnis erlaubt, es auslegen darf. Ich hoffe, dass Gott seine ewige Wahrheit auf unser aller Herz schreibt und wir an diesem Morgen gestärkt werden durch sein Wort und ihn ehren möchten. Vor einigen Wochen habe ich ein ziemlich interessantes Video gesehen. Es war wirklich interessant und ich habe es sogar zwei, dreimal gesehen, weil ich es ziemlich cool fand und habe es auch direkt mit einigen anderen geteilt. In diesem Video war was ziemlich Interessantes. Dieser Mensch, der dort geredet hat, es war eine kurze Rede, hat gesagt, also er hat eigentlich seine Rede folgendermaßen begonnen: Hört ihr das? Das ist nichts. Und genau das habe ich für euch vorbereitet. So beginnt er quasi seine Rede. Ich habe gar nichts für euch. Ich habe weder etwas Emotionales, weder irgendetwas Informatives, noch irgendetwas, was auch nur ansatzweise gut recherchiert ist. So beginnt er und erklärt quasi die ganze Zeit, dass er eigentlich nichts sagen wird. Und dann erklärt er aber in diesem Video, aber ich werde es so aussehen lassen, als hätte ich wirklich etwas für euch. Und dann redet er die ganze Zeit und durch Stimmänderungen, durch gute Gestik, durch Mimik, durch ja, irgendwelche Bewegungen und sagen wir mal kurz gesagt, durch eine Glanzleistung an Rhetorik stiehlt er tatsächlich 6 Minuten, ist jetzt auch nicht zu lang, der Zeit seiner Zuhörer. Und die Menge ist begeistert, sie klatscht, sie feiert ihn dafür, dass er ihnen eigentlich nichts erzählt hat. Wer dieses Video gern sehen will, kann auch gerne mal auf mich zukommen. Ich empfehle es wirklich jedem, der sich irgendwie weiterbilden will, was Rhetorik anbelangt. Und es ist, musste ich nach diesem Video so denken, schon interessant, was man durch so eine gute Rhetorik alles erreichen kann. So, er sagt gar nichts und trotzdem feiert ihn die Menge und hätte ihm bestimmt auch noch länger zugehört, obwohl er tatsächlich einfach nichts gesagt hat letztendlich. Und ja, wie gesagt, das ist ziemlich interessant, dass heutzutage, denke ich, ist es oft so, zum Beispiel jetzt bei vielen anderen YouTube-Videos, wenn irgendjemand irgendetwas gut verpacken kann, dann feiern die Leute ihn. Was er jetzt sagt, ob's vom Inhalt her wirklich gut passt, ist gar nicht so wichtig. Ich merke das bei mir selbst. Ich habe ein Video gesehen, da ging es quasi um Inhalte, was Corona anbelangt. Und naja, manche würden sagen, okay, das war eine harte Verschwörungstheorie. Das mag man sehen, wie man will. Aber er hat es so gut verpackt, dass ich ihm ja, also zunächst mal einfach aus alles geglaubt habe, für bare Münze genommen habe. Ich weiß nicht, wahrscheinlich geht es euch ähnlich, wenn ihr irgendwelche Videos seht, wo jemand was wirklich gut verpackt, der uns in Bann reißt, uns mitreißt, dem glauben wir schon, was er sagt. Und ich glaube, dass das auch gleichzeitig für uns als Gemeinde ein Problem darstellt oder ja, in vielen Gemeinden ein Problem darstellt, wenn dort nämlich Leute sind, die nennen sich Pastoren und stehen hier für 45 Minuten und reden über das Wort Gottes. Und man ist ganz anderes gewohnt. Wir sind überflutet mit Videos, die haben ständig wechselnde Szenen. Ich weiß nicht, wenn ihr Werbungen seht, das ist nicht einfach so, dass einer mal an einem Punkt steht und für 2 Minuten redet. Ständig wird die Szene gewechselt, damit es irgendwie ansprechend gestaltet ist. Und wie gesagt, das ist eine Riesenherausforderung für ja, uns allgemein, weil wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, ja, vor allem gerade in dieser Corona-Zeit, ja, der Prediger meiner Gemeinde gefällt mir jetzt nicht so gut, dann kenne ich 20 weitere, die ich auf YouTube eingeben kann und der hat vielleicht eine ansprechendere Predigt für mich, die mich mehr mitreißt. Und das ist wirklich ein brandaktuelles Phänomen, denke ich. Und gleichzeitig ist es aber auch schon ziemlich uralt, dass Leute von Redeweisheit begeistert sind, mehr als von Inhalten. Vielleicht ist dem einen oder anderen von euch in Sinn gekommen, dass es bei den Korinthern ein ziemlich großes Problem war. Der eine oder andere weiß vielleicht, dass sie ein ähnliches Problem hatten, und zwar, sie wollten Weisheit hören. Sie liebten Weisheit. Das werde ich gleich später noch ein bisschen mehr ausführen. Und die Frage für uns Christen ist schon, wie gehen wir jetzt damit um? Was machen wir mit diesem Trend? Sind wir einfach komplett dagegen und sagen, nein, unser Herr hat uns gelehrt, durch die Torheit der Predigt verkündigt er sein Evangelium, was ich sagen würde, das stimmt. Und wir machen aber komplett eine Gegenbewegung und reden jetzt nur noch monoton, versuchen gar nicht mehr ansprechend zu reden. So, ich weiß nicht, wie ihr das finden würdet, wenn ich das jetzt plötzlich machen würde. Einfach nur noch monoton vortragen, was ich vorbereitet habe. Das würde uns wahrscheinlich auch nicht gefallen. Und wie gehen wir damit um? Was ich auch noch finde, was es so ein bisschen, was ich ein bisschen erschreckend fand, war ein Artikel, den ich vor kurzem gelesen habe, von einem Alttestamentler von der STH Basel, der heißt Benjamin Kilcher. Der wurde im Idea-Spektrum kurz interviewt und er hat ganz stark bemängelt, dass Leute zu ihm gekommen sind oder er gehört hat von Leuten, die gesagt haben, ja, in dieser Corona-Zeit habe ich eigentlich die Gottesdienste gar nicht so sehr vermisst. Ja, für sie war es ganz in Ordnung, okay? Sie konnten sich vielleicht Online-Predigten hören, vielleicht auch gar nichts, keine Ahnung. Der sagt, das war ganz erschreckend für ihn zu hören. Und ich denke, dass es auch gerade viel damit zu tun hat, dass Leute sagen, eine Predigt, die auch lang dauert, immer irgendwie ähnlich, da brauche ich schon was anderes. Und ich will diese Meinung jetzt nicht einfach mal nur schlecht machen. Ich will es ein bisschen zeigen, dass es wenig berechtigt ist oder einfach weil es auch unzeitgemäß erscheint. Ja, wir sind ganz andere Sachen gewohnt. Wir sind fesselnde Effekte gewohnt von Filmen. Vielleicht jetzt auch nicht alle von uns, aber grundsätzlich jüngere Leute und auch nicht mehr ganz so junge Leute schon. Leute müssen es unterhalten, damit wir ihnen zuhören. Wer von uns, das merkt man ganz stark bei Studenten, kann noch 1,5 Stunden einer Vorlesung lauschen, wenn einer da vorne steht und sehr viel Inhalt, teilweise auch sehr trocken, vorträgt. Das können wir gar nicht mehr. Wir schweifen ab, wir holen unser Handy raus. Und da stellt sich die Frage, brauchen wir tatsächlich das, was bei den Korinthern Weisheit genannt wurde? Ich denke, Paulus stand vor diesem Problem. Diese Herausforderung ist einfach da. Und die Frage ist schon, wie gehen wir damit um? Welchen Stellenwert hat jetzt das, was eben bei den Korinthern Weisheit genannt wurde, christliche Weisheit? Den Predigttitel habe ich daher folgendermaßen genannt, vom Sinn und Unsinn christlicher Weisheit. Weil ich denke, es gibt einen Sinn, das möchte ich auf jeden Fall nachher ausführen, aber es gibt auch einen großen Unsinn und es gibt christliche Weisheit, die wirklich großen Schaden anrichten kann. Und welchen Stellenwert und wenn überhaupt räumen wir dieser Weisheit eben ein? Wo gilt es, eine scharfe Grenze zu ziehen? Darum soll es heute gehen. Paulus war, wie uns bekannt ist, mit diesem Problem eben schon vor 2000 Jahren bekannt. Was er zu sagen hat, das möchten wir uns jetzt anschauen. Und ich lese den Predigttext aus dem 1. Korintherbrief. Es steht in 1. Korinther Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Dort schreibt eben der Apostel: So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Und wenn man das so liest, so ging es mir zumindest auch lange Zeit, dann scheint es so, als würde Paulus jeglichen Versuch, irgendwie Weisheit oder Redebegabtheit in die Predigt mit reinzubringen, zu verurteilen. Sobald es jemand versucht, entleert er quasi das Kreuz Christi. Weil er macht so eine Gegenüberstellung. Ich wollte unter euch nicht mit Redeweisheit auftreten, sondern das Kreuz Christi verkünden. So als würde das irgendwie im Gegensatz stehen. Schon ziemlich interessant. Und ich kenne einige Leute, die das auch so sagen. Ja, die christliche Predigt muss zwangsweise monoton sein, weil sonst entleert man das Kreuz Christi. Und zunächst ist diese Sicht ja teilweise auch nachvollziehbar und hat auch einiges Wahres an sich. Ich möchte aber an dieser Stelle sagen, so einfach, denke ich, ist es nicht ganz. Und das wird auch später noch deutlich werden. Was ich jetzt nämlich machen möchte, ist zunächst mal die Situation vorstellen, in die hinein Paulus schreibt. Was war bei Ihnen eigentlich, was war eigentlich bei Ihnen das Problem, welches Paulus aufgreift und deswegen diesen Text schreibt? Ich denke, wenn wir das verstehen, verstehen wir besser, warum er hier so ganz krass gegen Reseweisheit schreibt. Und ich hoffe, wir verstehen das dann dadurch besser. Es gab, das müssen wir wissen, zu dieser Zeit die sogenannten Sophisten. Das ist eins der hoffentlich wenigen Fremdwörter, die ich gebrauchen werde. Die Sophisten, da steckt dieses griechische Wort Weisheit drin. Sophia bedeutet Weisheit. Und diese Sophisten waren, grob gesagt, Leute, die einfach sehr gut reden konnten. Ich bin ganz sicher kein Sophist, aber das waren wirklich Leute, die haben die Leute einfach mitgerissen. Egal, was sie gesagt haben. Sie hätten ein Telefonbuch vorlesen können und wir hätten mit dem Mund offen dagestanden und gesagt, wow, krass, toll, Applaus. Und ich denke eben, so waren diese Sophisten Leute, die hatten eine grandiose Rhetorik. Die haben die Menschen durch Eloquenz, was nichts anderes eigentlich als Redeweisheit ist, und Überzeugungskraft einfach für sich, die Menge für sich gewonnen. Und das fanden die Korinther wahnsinnig toll, das haben sie geliebt. Und wenn die Korinther so jemanden hören konnten, das war für sie wie wahrscheinlich für uns ins Kino zu gehen oder keine Ahnung, irgendwas in der Art. Das fanden sie wunderbar. Und was jetzt aber das Verrückte oder das Fatale an dieser Sache ist, dass diese Sophisten, die haben damit eigentlich kein größeres Ziel verfolgt. Für sie war das Ziel in der Rede selbst. Das heißt, sie haben einfach mit Sprache spielen wollen. Es ging gar nicht um größere Inhalte, von denen sie die Leute überzeugen wollten. Sie wollten einfach nur die Menge begeistern durch tolle Reden. Und das Interessante ist, das waren höchstwahrscheinlich die ersten oder eine der ersten Menschen, die gesagt haben, es gibt gar keine absolute Wahrheit. Also so, alles ist irgendwo wahr. Derjenige, der das halt gut überzeugend darstellen kann, der hat halt die Menge auf seiner Seite. Und sie haben quasi Reden zum Selbstzweck gehalten. Und das war bei den Korinthern auch ganz aktuell. Die Korinther, die vor einigen Jahren noch gar keine Christen waren, das war für sie das, was sie gefeiert haben. Und in diese Situation rein schreibt dann Paulus diesen Text und sagt, er stellt sich in ganz, ganz starker Opposition zu diesen sophistischen Rednern, wenn man so will, diesen Weisheitslehrern. Und anhand von diesem Text möchte ich, wie gesagt, über den Sinn und den Unsinn christlicher Weisheit sprechen. Und ich denke, wir haben schon ein bisschen festgestellt, dass sowas, was diese Sophisten gemacht haben, recht unsinnig ist. Und ich möchte aber noch, bevor ich den ersten Punkt nenne, darauf eingehen, wie Paulus hier bisher argumentiert hat. Es ist ziemlich spannend, ich bin da noch kein Experte drin, aber Paulus macht im ersten Korintherbrief ein ziemlich langes Argument. Ich meine, das geht von Kapitel 1, Vers 10 bis Kapitel 4, Vers 21 ungefähr. Also oder so die ersten vier Kapitel sind eigentlich ein Riesenargument. Und da geht es um die Spaltungen von den Korinthern. Das wisst ihr vielleicht, wenn ihr den Korintherbrief so ein bisschen gelesen habt. Da gibt es so Spaltungen. Es gibt diesen ganz bekannten Vers, da sagen Leute, in Kapitel 1, Vers 12, sagen Leute, ich gehöre zu Paulus. Andere sagen, ich aber zu Apollos. Ich aber zu Kephas oder eben Petrus. Ich aber zu Christus. Gibt es auch noch eine Gruppe, die sagen, ja, wir gehören zu Christus. Und ich bin der Überzeugung, dass das Problem von den Korinthern hier war, dass sie Lieblingslehrern hinterhergelaufen sind, weil sie den einen oder anderen einfach besser fanden, wie er geredet hat. Ich denke tatsächlich nicht, dass es um Inhalte ging. Ich möchte mal den Aposteln unterstellen, dass die einheitlich gelehrt haben. Und möchte an dieser Stelle auch nebenbei bemerken, dass ich nicht denke, dass wenn man sich einem Lager sozusagen zuordnet, sich dieser Sache schuldig macht, was hier angekreidet wird. Man darf sich klar zu Sachen bekennen. Ich hoffe, das ist uns allen klar. Ich kenne Leute, die sagen, ja, wenn man sagt, ich gehöre diesem Lager an, dann sagt man ja, wie, ich gehöre zu Paulus oder so. Ich denke, darum ging es nicht. Es ist ganz klar, dass wir uns Lehrrichtungen zuordnen können und sollen. Worum es hier tatsächlich ging, denke ich, dass manche sich einfach gesagt haben, ja, ich höre einfach lieber Apollos zu. Der ist in Alexandria ausgebildet worden, der hat schon sehr gut reden können. Wir lesen auch von ihm, er ist mächtig aufgetreten in den Synagogen und hat ordentlich die Juden überzeugt. Und so gab es halt Leute, ja, die haben lieber ihm zugehört. Und je nach ihren rhetorischen Vorlieben haben sie einfach gesagt, ich laufe dem hinterher, ich laufe dem anderen hinterher. Und jetzt war die große Gefahr, denke ich, in der die Korinther standen, das Evangelium Gottes mit einer neuen Variante Weisheit hinterherzulaufen, zu verwechseln. Also sie haben sich quasi gedacht, so wie sie es halt bisher gehabt haben, ja, da ist jetzt dieser Paulus und das ist wie so ein neuer Sophist, der bringt eine neue Weisheit. Boah, das ist spannend, irgendwas Neues mal wieder zu hören. Und dem laufen sie jetzt hinterher. Und das ist was ganz Fatales, wenn das Evangelium damit verwechselt wird, dann muss Paulus da in ganz, ganz heftiger Opposition oder ja, dazu stehen und das ganz vehement verurteilen. Ich denke, wenn man heute ein vergleichbares Phänomen finden will, dann würde ich an Leute denken, die sagen, also die, vielleicht kennt ihr diese sogenannten postmodernen Menschen, die sagen, ah, es gibt keine absolute Wahrheit mehr. Ich vertrete meinen Buddhismus, du vertrittst deinen Islam, der andere sein Christentum und wir sind alle glücklich, alles ist irgendwo wahr. Das Einzige, also genau, es gibt keine absolute Wahrheit. Die einzige Wahrheit, die wirklich absolut ist, die niemand bestreiten darf, ist, dass es eben keine absolute Wahrheit gibt. Also die darf man auf keinen Fall bestreiten. Und wenn jetzt, sag ich mal, jemand, der diese grundsätzliche Meinung vertritt, ein Christ wird, aber halt sagt, ja, was anderes könnte auch richtig sein oder ist auch wahr, dann ist da auch eine Riesengefahr, weil das Evangelium Jesu Christi ganz eindeutig von sich beansprucht, es ist die einzige Wahrheit. Und es ist sehr exklusiv. Und das ist die Kraft Gottes zur Rettung, so sagt auch der Paulus im 1. Korintherbrief. Es ist nicht nur eine Kraft, es ist die Kraft Gottes zur Rettung. Es geht nicht um Vorlieben, was mir jetzt besser gefällt, eine neue Weisheit. Nein, es geht um die absolute Wahrheit. Und Paulus sagt, das Evangelium Gottes kann nicht zu einer Variante von Wahrheit runterdegradiert werden. Oder einer neuen Weisheit, ganz sicher nicht. Es ist die Kraft Gottes zur Rettung. Und das darf niemals verwechselt werden. Also Paulus will, dass er nicht verwechselt wird mit einem dieser sophistischen Rednern. Das Evangelium ist so einzigartig. Und dann müssen wir jetzt verstehen, eben diese Korinther wollten sich wegen solcher Kriterien spalten. Und da sagt Paulus, nein, das geht nicht. Und er macht dann liefert dann drei starke Argumente, warum es absolut sinnlos ist, sich wegen solcher Sachen zu spalten oder sich wegen irgendeines Redners zu rühmen. Er sagt zuerst, das finden wir dann in 1. Korinther 1, die Verse 18 bis 25, da sagt er, guck mal, das Evangelium ist doch von seinem Wesen her für den natürlichen Menschen eine Torheit. Oder wir würden sagen, eine Dummheit. Etwas, was absolut nichts mit sogenannter menschlicher Weisheit zu tun hat, was die Sophisten oder andere Philosophen zu der Zeit gelehrt haben. Das Evangelium ist vom Wesen her ganz anders. Wie können jetzt Leute sagen, oh ja, das ist eine neue Weisheit. Das passt nicht. Jesus Christus, der Gekreuzigte, ist zum einen für die Juden ein ganz großes Ärgernis und für die Griechen an sich eigentlich eine Torheit. Deswegen macht es keinen Sinn, irgendwie das Evangelium als neue Weisheit anzusehen und sich deswegen zu spalten. Dann, das zweite Argument finde ich persönlich amüsant, sagt er so in den Versen 26 bis 31, guckt doch mal euch an. Ihr seid doch keine großartigen, weisen Menschen. Das Törichte hat Gott erwählt. Schon interessant, wie er die Korinther quasi als, ja, etwas Törichtes eigentlich bezeichnet. Sie hat Gott erwählt. Und deswegen macht es noch weniger Sinn, sich wegen sowas zu spalten, wenn die Korinther doch selbst keine großartigen Weisheitsleute sind. Und jetzt als drittes Argument, das ist dann quasi unser Text, sagt Paulus, schaut doch mal mich an, wie ich bei euch war. Ich war nicht mit hervorragender Rede bei euch. Ich war nicht ein Redner, der mit großartiger Weisheit aufgetreten ist. Ich war vielmehr mit Schwachheit und Zittern bei euch. Er sagt quasi, er selbst ist doch ein perfektes Beispiel dafür, dass es sich nicht lohnt, irgendwie ihm hinterherzulaufen oder irgendjemand anderem. So ungefähr. Und jetzt sind wir quasi hier bei unserem Text angelangt. Das war jetzt eine recht lange Hinführung, aber ich hoffe, dass wir darauf gut aufbauen können. Und ich jetzt drei Prinzipien eigentlich uns mitgeben kann oder drei Sätze, die uns die christliche Weisheit besser einordnen lassen können. Und ich denke, der erste Punkt ist der, dass Paulus uns zeigt, dass die Weisheit unsinnig ist, wenn sie Menschen in den Vordergrund rückt. Unsinnig ist die Weisheit, wenn Menschen in den Vordergrund gerückt werden. Das sehen wir ganz klar in Vers 1. Paulus sagt, so bin auch ich als Person, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Er war nicht wie diese Sophisten, die ich jetzt ein bisschen erklärt habe. Er war ganz anders. Wenn die Sophisten aufgetreten sind, dann mussten sie eben überzeugend sein. Sonst hatten sie keine andere Chance, die Menge für sich zu gewinnen. Paulus hat eine andere Methode gewählt. Er kam nicht, um als hervorragender Redner zu glänzen. Was er machen wollte, er wollte einfach das Zeugnis Gottes verkünden. Er war ein Herold. So steht es im griechischen Text, das griechische Wort Kerux ist eigentlich ein Herold. Und bei dem geht es nicht darum, dass er nach seiner Rede Applaus kriegt. Das ist nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist, eine Botschaft von einem Höheren, der sie ihm aufgetragen hat, ganz treu weiterzugeben. Er ist ein Herold, er proklamiert einfach nur. Er hat da keine clevere Rede zwingend nötig. Er trägt einfach das vor, was ihm aufgetragen wurde. Das wollte Paulus tun. Ein ganz schlichter, treuer Diener sein. Er wollte nicht, dass es darum geht, dass nachher er irgendwie im Vordergrund oder im Zentrum steht. Weder seine Rhetorik, noch seine Weisheit, noch seine überzeugenden Argumente. Es ging einfach nur darum, den Auftrag Gottes treu weiterzugeben. Und da stelle ich mir die Frage, und die Frage möchte ich uns einfach allen stellen, was ist das, was uns an christlichen Predigern begeistert? Und ich merke bei mir und im Freundeskreis, wir sprechen nach Predigten schon oft drüber, wie er das mal wieder rausgehauen hat, die Wahrheit, so wie er aufgetreten ist. Und ich werde nachher dazu kommen, dass ich nicht denke, dass sowas falsch ist, sowas schön zu finden, aber es darf eben, wie gesagt, nicht ins Zentrum rücken. Es darf nicht um die Person gehen. Wenn uns nachher am Schluss einer Predigt das begeistert hat, wie dieser Mensch einfach grandios aufgetreten ist und wir gar nicht mehr wissen, um was es eigentlich ging, da ist irgendwas gewaltig falsch. Da ist die Weisheit unsinnig an dieser Stelle. Und da müssen wir uns nichts vormachen. Da sind, denke ich, sehr viele Christen heutzutage sehr stark versucht, Predigern hinterher zu rennen, die einfach wahnsinnig gut auftreten können. Die reißen einen mit. Vielleicht kennt ihr, wir haben gestern auch ein bisschen über ihn geredet, diesen Joel Osteen. Wer ihn nicht kennt, das ist ein Prediger und man mag von ihm halten, was er will. Er hat schon ein gewisses Charisma, okay? Manche sagen, er würde ein besserer Wettervorhersager sein als ein Prediger. Er kann es halt schon, also je nachdem, vielleicht mögt ihn seine Art nicht so, aber es gibt viele, die sie sehr stark feiern. Und er ist aber jemand, der das Evangelium Gottes so stark verwässert, er bekennt öffentlich, dass er einfach nicht weiß, was mit Leuten passiert, die nicht an Jesus Christus als ihren alleinigen Retter glauben. Ja, Muslime, vielleicht glauben sie auch irgendwo an den richtigen Gott. So, er ist da sehr, sehr undeutlich. Und das geht gar nicht. Und wenn Leute diesem Prediger hinterherlaufen, weil er es halt so gut kann, dann ist irgendwas ganz, ganz gewaltig schief. Und wie gesagt, ich kenne Leute an meiner Bibelschule, oder die waren an der Bibelschule und die haben Andachtsbücher gern von ihm gelesen. Er hat irgendwo schon was, was die Leute anzieht. Das ist eine unglaubliche Gefahr da. Vielleicht kennt ihr einen anderen Prediger, der ist irgendwo so richtig nett. Er hat sehr viel mit christlicher Liebe. Dieser Prediger heißt Siegfried Zimmer und er hat wirklich viele Leute begeistert. Ich kann das bestätigen. Meine Mutter hat halt irgendwann mal auf YouTube einen Vortrag von ihm gefunden und hat plötzlich angefangen, mehr von ihm zu hören, weil er hat teilweise schon spannende Sachen, bis sie dann herausgefunden hat, er leugnet die Schöpfungsgeschichte, er leugnet die biblische Ehe, er hat eine unbiblische Sicht auf die Homosexualität. Aber viele Christen, und wirklich, es gibt Leute auch aus unserer Gemeinde, die ihn einfach noch sehr gerne hören, laufen ihm hinterher. Und das ist einfach eine Gefahr. Und das ist extrem bitter. Und da, denke ich, steht so deutlich die Person im Vordergrund und nicht mehr dieses reine, wahre Evangelium. Und da würde ich denken, oder sagen, dass auch Paulus denkt, da muss das Evangelium Christi wieder ins Zentrum gerückt werden, wie er in Vers 2 danach auch sagt. Es kann nicht sein, dass Leute Menschen hinterherlaufen. Es muss zentral um den Inhalt gehen. Für mich haben sich tatsächlich noch einige weitere Fragen aus diesem Text ergeben, nämlich auf was ich setze. Ich studiere an einer Uni, Philosophie, Ethik und auch Englisch. Und mir begegnen auf jeden Fall Leute, die nicht ans Evangelium glauben, die deutliche Atheisten sind. Und mir fällt es schwer, ganz deutlich Stellung zu beziehen und zu sagen, nein, ich glaube an das Evangelium Jesu Christi. Es ist die einzige Wahrheit. Warum fällt es mir schwer? Ja, weil ich denke, ich habe noch nicht alle Gegenargumente der Atheisten drauf und könnte sie noch nicht alle zerlegen. Ich sage nicht, dass es nicht wichtig ist. Ganz und gar nicht. Aber wenn es mir darum geht und ich erst sage, ich muss erst bereit sein, das alles zu durchschauen und alles perfekt argumentieren zu können, um dann erst das Evangelium weiterzugehen, dann habe ich eine falsche Verschiebung von dieser christlichen Weisheit. Nicht das ist im Vordergrund. Es geht darum, einfach treu Herold Jesu Christi zu sein. Das fällt mir unglaublich schwer. Ja, und viele weitere Fragen. Evangelisationen. Ja, da denke ich auch, boah, wenn jetzt kein richtig guter Redner da ist, dann ist es irgendwie, als würde quasi Gottes Werk auf Erden gehindert sein, weil ja, die Menschen, wenn die ihn nicht so sehr mögen, wie sollen sie denn dann glauben? Das ist nicht Paulus' Haltung. Paulus war als schwacher Mensch bei den Korinthern. Er hat sich selbst nicht in den Vordergrund gestellt und Gott hat Großartiges gewirkt, was wir später dann auch noch sehen werden. Wie gesagt, ich will nicht falsch verstanden werden. Später werde ich sagen, es ist wichtig, tatsächlich seine, ja, auch ich denke auch, dass man sich in der Rhetorik durchaus verbessern darf und gute Argumente gegen Atheisten sammeln darf, aber das darf einfach nicht im Vordergrund gerückt werden. Menschen dürfen nicht im Vordergrund stehen und sich darauf verlassen werden. Dann ist Weisheit auf jeden Fall unsinnig, wenn sie nämlich Menschen in den Vordergrund rückt. Ich denke, das zeigt Paulus ganz, ganz deutlich. Eine zweite Sache, wann Weisheit unsinnig ist, ist, wenn sie den Inhalt verdeckt. Das ist sehr ähnlich, also hängt natürlich stark mit dem ersten Punkt zusammen, aber das möchte ich nochmal stark betonen. Paulus sagt in Vers 2, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Es ist schon oft so, dass wenn der Fokus auf der Weisheit liegt, dann nimmt es dem Inhalt seine Substanz, das merken wir ganz oft. Weil man will halt doch weise rüberkommen. Das Evangelium, das eckt halt doch an. Also gerade heute alles noch so ja, zu verkünden, wie es vor 300 Jahren noch gesehen wurde, das kann man heute kaum mehr. Und dann noch irgendwie von den Universitäten oder den Akademikern angesehen zu sein, das ist heute kaum noch vereinbar. Und dann muss man halt am Inhalt kürzen. Und das wollte Paulus ganz sicher nicht. Er wollte gerade das, was als große Torheit von Menschen angesehen wird, das wollte er im Zentrum haben und nicht nur nebenbei mal verkündigen. Und ich finde es spannend, darüber nachzudenken, was Paulus hiermit meint, wenn er sagt, ich wollte unter euch nur wissen, Jesus Christus und ihn als Gekreuzigten. Was wir, denke ich, ausschließen können, ist, dass er nach Korinth gekommen ist und nur diese drei Wörter gesprochen hat, Jesus ist gekreuzigt oder Jesus Christus, der Gekreuzigte. Ich denke, er hat auf jeden Fall über mehr geredet. Er hat mit ihnen über ethische Fragen diskutiert. Das sieht man dann noch in dem Brief. Er hat bestimmt über Jesu Christi Leben gesprochen, über seinen Tod und dann auch seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, seine Wiederkunft. Aber wenn er zurückschaut auf seinen Dienst in Korinth, kann er sagen, was ich euch eigentlich vom Wesen her verkündigt habe, das war Jesus Christus und er als gekreuzigt. Eigentlich nichts anderes. Wir kennen das. Ich denke, es ist hier wie eine Art Übertreibung. Wenn ich mit jemandem lange ein Gespräch führe, sagen wir mal ein spannendes Thema, die Souveränität Gottes. Über das kann man sich sehr lang unterhalten. Und dann fragt uns jemand, hey, ihr habt so lang geredet, über was habt ihr eigentlich gesprochen? Und dann sage ich, ja, über die Souveränität Gottes eigentlich nur. Wir haben uns natürlich begrüßt, wir sind vielleicht auch mal abgeschweift, haben auch über andere Sachen geredet, aber das, wenn ich das zusammenfasse, dann war es nur das. Ich denke, Paulus sagt hier, wenn ich auf meinen Dienst zurückschaue, ich habe euch eigentlich nichts anderes verkündigt als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und in ihm läuft alles andere auch zusammen. Alles ist da mit verknüpft. Und er sagt, das war sein Zentrum. Das war seine unverrückbare Mitte. Das wollte er niemals aus dieser Mitte herausstoßen. Und das sollten wir sicher auch nicht tun. Und Jetzt ist es spannend, mal darüber nachzudenken, was es dann heißt, wenn Jesus Christus unser Zentrum ist. Jesus Christus, der Gekreuzigte. Weil mir fällt auf, dass es mir zum Beispiel bei, wenn ich jemandem Zeugnis über den christlichen Glauben ablegen möchte, fällt mir auf, dass der Hauptteil meiner, oder das, was ich dann sage, folgendes ist, ja, der christliche Glaube, der ergibt Sinn. Der ist, man sagt, kohärent, der hat keine Widersprüche, der ist in sich sehr stimmig und geht eigentlich von vorne bis hinten auf. Das will ich darlegen, was nicht falsch ist. Aber das ist so eigentlich oft mein Hauptteil, oder? Was ich auch gern gemacht habe und was ich auch oft gesagt gekriegt habe, ja, sag den Leuten doch, was Jesus Christus in deinem Leben verändert hat. Auch sehr richtig, auch sehr wichtig. Aber ich denke, und da musste ich schon schlucken, als ich folgenden Kommentar gelesen habe von einem Kommentator, der einen sehr, sehr wunden Punkt bei mir und bei vielen, denke ich, getroffen hat. Der hat nämlich geschrieben, die urchristlichen Missionare sprachen nicht generell vom göttlichen Angebot der Sündenvergebung. Auch nicht von der Möglichkeit der Versöhnung mit dem einen wahren Gott oder vom Leben nach dem Tod, sondern von dem Leben nach dem Tod. Alles Dinge, die wichtig sind, gell? Aber was sie zentral gesprochen haben, ist, sie haben von Jesus Christus gesprochen. Von Jesus aus Nazareth, dem Messias, der am Kreuz gestorben ist und dadurch infolge dieses Todes Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung erwirkt hat. Sie haben einfach gesagt, guck mal, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, er wurde gekreuzigt und er gebietet allen Menschen Buße zu tun, tu das. Das war so das Hauptsächliche. Natürlich ist es legitim, den Menschen zu sagen, hey, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann erwartet dich ein Leben nach dem Tod. Und ich hoffe, dass wir solche Sachen nicht weglassen oder runterspielen. Ich hoffe, dass wir die Vorzüge des Christseins auf jeden Fall auch betonen. Aber das ganz klare Zentrum ist, Jesus Christus wurde gekreuzigt. Er ist der Sohn Gottes. Er hat für Menschen Sühnung erwirkt, damit sie gerettet werden können zur Ehre Gottes. Nicht mal primär zu unserem Vorteil. Und da merke ich, ja, das ist irgendwo, das eckt an, das ist doch irgendwo eine Torheit. Warum? Ich muss doch irgendwie die Menschen überzeugen. Und da merke ich, dass ich da nicht so sehr wie Paulus auf die Kraft Gottes vertraue, um dieses gleich noch gehen soll. Wenn wir mal lesen, was er bei den Athenern gesagt hat, am Schluss dieser Rede ist, hey, ist dieser Jesus Christus, das ist der Sohn Gottes und er wird als Richter kommen und er gebietet allen Menschen Buße zu tun. Wahnsinn, die Athener, die müssen sich auch nur gedacht haben, von was faselst du da? Das war ihr Zentrum, das soll und muss unser Zentrum bleiben. Die anderen Themen haben ihren Platz, aber ich denke, der zentrale Inhalt, der darf nie durch irgendwas, was sich halt weiser anhört, verrückt werden. Sobald wir diesen Inhalt verdecken, ist eben, denke ich, die Weisheit fehl am Platz und ist dann eben unsinnig. Und jetzt möchte ich zum dritten Punkt kommen und da möchte ich auch einen kleinen Exkurs machen. Ich denke nämlich, dass Weisheit sehr sinnvoll sein kann. Und zwar habe ich den letzten Punkt genannt, sinnvoll ist sie, wenn sie die Kraft Gottes nicht ersetzen will. Also wir haben zum ersten gesehen, die Kraft Gottes ist sehr unsinnig, wenn sie eben den Menschen in den Vordergrund rückt. Sie ist auch sehr unsinnig, wenn sie den Inhalt verdrängt, dann sollten wir es auch besser uns noch zweimal überlegen, ob wir christliche Weisheit gebrauchen. Aber sie kann sinnvoll sein, wenn diese beiden Dinge eben nicht passieren und wenn sie die Kraft Gottes nicht ersetzen will. Okay, das möchte ich jetzt ein bisschen ausführen, warum tatsächlich zum Beispiel Rhetorik ihren Platz hat, warum auch Argumente in christlichen Diskussionen mit Atheisten ihren Platz haben. Ich möchte mal drei Punkte nennen, warum ich denke, dass auch die Bibel uns zeigt, Rhetorik hat ihren Platz, Weisheit hat ihren Platz. Zum Ersten, Paulus selbst hat sehr gute Rhetorik verwendet. Das muss man auch mal so sehen. Ich glaube, gerade sein zweiter Brief wird von sehr vielen als großartiges Werk angesehen, als rhetorisches Kunstwerk. Er hat da viele Stellen, wo Ironie drin sind und wo er durchaus sehr überzeugend auftritt. Und seine Gegner gestehen ihm das sogar an einer Stelle im zweiten Korintherbrief zu, dass er in den Schriften sogar sehr mächtig ist. Und auch, denke ich, gerade in Athen hat er ja mit diesen Philosophen gesprochen und als ich mich damit mal ein bisschen intensiver auseinandersetzen durfte, habe ich auch gelesen, Paulus war sehr fit, was Philosophen zum Beispiel, philosophische Meinungen anbetrifft. Er konnte sie zitieren und dann auch widerlegen. Er hat sehr, sehr gut argumentiert, war tatsächlich sehr redebegabt. Und ich denke, dass das uns auch zeigt, sie hat schon irgendwo ihren Platz. Paulus wollte eben aber dort sicher nicht die Kraft Gottes unterminieren. Und genau, was auch noch spannend war in der Vorbereitung, es gibt Leute, die haben gesagt, ja okay, Paulus hatte in Athen bei den Philosophen eben keinen so großen Erfolg. Und deswegen hat er seine Strategie geändert und ist nach Korinth gegangen und hat dann eben nicht mehr so das mit Redebegabtheit, das hat er dann abgelegt. Das denke ich nicht, dass das der Fall war. Dort war eben gerade diese spezielle Situation, dass bei den Korinthern so eine Riesengefahr bestand, dass sie das Evangelium ganz, ganz falsch einordnen, nämlich als neue Weisheit. Aber es hat ihren Platz und Paulus zeigt uns das eben zum Beispiel in der Apostelgeschichte. Als zweites, die Bibel ist extrem eloquent oder redebegabt oder einfach schön von der Sprache her. Mir gefällt, was Calvin geschrieben hat. Er hat zum Beispiel geschrieben, lasst uns auf den Stil von einem Jesaja Acht geben, der nicht nur elegant und rein ist, sondern auch sehr kunstvoll verziert. Woraus wir lernen können, dass Eloquenz dem Glauben sehr dienlich sein kann. Ich persönlich bin auch der Meinung, wenn ich Jesaja lese, es ist grandios, was er teilweise schreibt, wie er auch sein Buch aufgebaut hat. Wirklich, wirklich ein Meisterwerk. Und ich finde, das zeigt uns, es gibt einen gewissen, einen guten Ort, wo christliche Weisheit sinnvoll sein kann. John Donne schreibt ebenfalls, im Schreiben der Schrift erfreut sich der Heilige Geist nicht nur an einer Angemessenheit, sondern auch an einer Feinheit und Harmonie und Melodie der Sprache. Mit einer Vielzahl an Metaphern und an rhetorischen Mitteln, die einen größeren Einfluss bei den Lesern hinterlassen können. Christliche Weisheit kann durchaus dazu dienen, dass wir mehr überzeugt werden von der Wahrheit der Schrift. Ich meine, wenn wir zum Beispiel die Psalmen, die Aussagen der Psalmen in ganz normaler Sprache hätten, in Prosa würde man sagen, das wäre was ganz anderes, als wie wir es eben tatsächlich haben in so schöner Poesie mit genialen Bildern. Wenn ich dran denke, wie das Wort Gottes in, ich meine, es ist Psalm 16 oder 19, gepriesen wird wie ein Bräutigam, da wird zuerst die Natur beschrieben und die Sonne geht hervor wie ein Bräutigam aus seinem Gemach oder irgendwie sowas und dann wird es aufs Wort Gottes bezogen. Das ist wahnsinnig schön. Und es gibt, wie gesagt, einen angemessenen Platz für Eloquenz, für Weisheit. Die Bibel ist sehr eloquent. Und dann denke ich, drittens, es gab und gibt einfach wahnsinnig redebegabte Redner. Vielleicht kennen die einen oder anderen von euch einen Whitfield, von dem gesagt wird, dass der berühmte Wissenschaftler Benjamin Franklin ihn sogar so gern gehört hat, obwohl er kein Christ war, aber einfach, weil es so genial war, wie er geredet hat. Ich meine, in einer Biografie steht, dass Leute es so genial fanden, wie er das Wort Mesopotamien ausgesprochen hat. Oder so. Und er hat wohl mal gepredigt. Benjamin Franklin war auch da und hat sich fest vorgenommen, nichts zu spenden. Und während der Predigt hat er gesagt, okay, komm, ich gebe ein bisschen was. Und am Schluss hat er einfach all sein Geld, das er dabei hatte, in den Spendenkorb geschmissen. Und da denke ich, war Weisheit nicht unsinnig. Und ich denke auch bei einem Jonathan Edwards, der von Literaturwissenschaftlern, das habe ich selbst in meinem Englischstudium gehört, wird als sehr großer Literat angesehen. Es gibt einen sogenannten Kanon von amerikanischen Schriftstellern. Da sind einfach die 24 besten Schriftsteller drin, denke ich. Und da ist sogar Jonathan Edwards drin, weil er und auch viele andere Puritaner, das waren wortgewaltige Menschen. Und ich denke, dort hatte sie durchaus ihren Platz, weil sie die Botschaft Gottes unterstützen kann. Und wenn sie das unterstützt, dann ist es wunderbar, das auch zu verwenden. Und wenn sie nicht Menschen in den Vordergrund rückt und auch nicht vom Inhalt etwas wegnimmt. Und wenn es eben nicht dazu dient, dass Menschen sich auf die Weisheit verlassen, sondern auf die Kraft Gottes, aber eben ihr Bestes noch dazu gleichzeitig geben möchten. Und genau, das war mir eben einfach wichtig, dass wir das auch sehen, weil eben tatsächlich Leute aus meiner Gemeinde, ich glaube, auch bewusst monoton predigen. Und das muss nicht sein. Wir dürfen unseren Zuhörern da irgendwo auch helfen, damit sie den Predigten auch besser folgen. Aber eben, wie gesagt, die Punkte im Hinterkopf behalten. Der Prediger muss lediglich das Medium sein. Niemals derjenige oder die Quelle der Kraft Gottes. Er ist das Medium, wodurch Gott sein Evangelium den Menschen bringt und seine Kraft an den Menschen wirksam werden lässt. Wie gesagt, Paulus wollte hier einfach in seiner speziellen Situation bei den Korinthern, hat er das weggelassen. Ich denke aber, an anderen Stellen hätte er es auch durchaus anwenden können, christliche Weisheit. Und er ist jetzt aber auch, das ist mir jetzt auch wichtig zu sehen, er hat gesagt, er ist in Schwachheit aufgetreten. Und ich denke, Schwachheit ist für einen jeden von uns, der in einem christlichen Dienst ist, wichtig. Wir müssen uns als ein sehr schwaches Gefäß ansehen. Warum? Weil eben das, was durch die Predigt oder durch einen christlichen Dienst oder Evangelisation erreicht werden soll, etwas ist, was niemand von uns kann. Paulus sollte in Korinth Folgendes machen oder folgende Auswirkungen sollten durch seinen Dienst hervorgebracht werden. Tote Menschen sollten durch seine Verkündigung vom Evangelium auferweckt werden. Steinerne Herzen sollten weich werden. Rebellen sollten zu Dienern Gottes werden, die ihm gerne dienen. Kinder Satans sollten zu Kinder Gottes gemacht werden. Böse Menschen, die lügen, stehlen, lästern und so weiter, sollten zu Menschen gemacht werden, die das Gesetz Gottes lieben, die Gott lieben und ihre Mitmenschen lieben. Und sowas, müssen wir uns alle bewusst sein, kann nicht durch Weisheit erreicht werden. Ich denke, es kann durchaus unterstützt werden, aber das ist nicht das, was das erreicht, sondern die Kraft Gottes durch seinen Heiligen Geist, die ist dafür nötig. Und die war bei den Korinthern nötig und das sagt er. Meine Rede in Vers 4 bestand, meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Das war das Zentrum. Und er sagt in Vers 5, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Die Korinther, die sollten nicht sagen, ich habe mich bekehrt, weil dieser Paulus so toll gepredigt hat. Weil er es einfach so überzeugend dargelegt hat. Sie sollten am Schluss sagen, die Kraft Gottes war das, warum ich zum Glauben gekommen bin. Und mir und euch wahrscheinlich auch stellt sich doch bestimmt oft die Frage, ja, wie soll denn jetzt bitte jemand unserem Evangelium glauben? Das ist einfach nun mal ein Anstoß. Wie soll das erreicht werden? Weil durch Überredenskünste geht es ganz sicher nicht. Und doch ist es interessant, so viele Menschen, viele, die hier sitzen, glauben tatsächlich dem Evangelium. Wie ist das passiert? Und wenn man sich das nochmal genauer vor Augen führt, was glauben wir eigentlich? Wir glauben, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde. Und was genau das bedeutet, führen wir uns das Szenario mal vor Augen. Jesus Christus gekreuzigt, er ist der Schöpfer des Alls und hängt an einem Kreuz. Und er hängt da jetzt nicht einfach nur hilflos, er könnte alles machen, was er will. Er ist derjenige, der die Moleküle von den Nägeln so zusammenhält, dass sie seine Hände durchbohren können. Er könnte sagen, ich lasse die Erhaltung der Schöpfung mal sein und dann würde alles in sich zusammenfallen. Er ist derjenige, der den Menschen, den Römern überhaupt die Kraft gibt, ein Kreuz aufzurichten. Er hätte ihnen die Kraft einfach schwinden lassen können, sie hätten gar nichts machen können. Er ist sogar derjenige, der ihre Stimmbänder so funktionieren lässt, dass sie ihn verspotten und verfluchen können. Und das ist, wenn man das so sieht und so verkündigt, tatsächlich eine Torheit. So viele Menschen sagen, sie können nicht glauben, dass Gott selbst sich kreuzigen lässt oder seinen Sohn kreuzigen lässt. Und doch tut das der heilige Gott, der sogar das Böse verabscheut, der sich für uns zur Sünde machen lässt, obwohl er sie wie nichts anderes hasst. Er liebt Rebellen. Und es ist eine Botschaft, die schwer zu glauben ist. Und doch glauben diese Botschaft, diese menschliche Torheit, glauben viele Menschen. Und eben, Gott gebraucht gerade uns schwache Menschen. Dadurch lässt er sein Evangelium zu den Menschen kommen und er seine Kraft lässt er durch schwache Menschen manifestiert werden. Und dieser Satz, den habe ich von dem Prediger gehört und den möchte ich euch auch mitgeben. Ein gekreuzigter Retter kann nur von gekreuzigten Predigern in göttlicher Kraft verkündigt werden. Nur Menschen, die wissen, sie sind schwach und sie sind eigentlich nichts anderes als Menschen, die eben auch gekreuzigt sind. Nur die können einen gekreuzigten Retter auch wirklich verkündigen, die sich nicht auf ihre Fähigkeiten verlassen. Der Glaube beruht auf der Kraft Gottes. Das war bei den Korinthern so, das ist bei uns auch so. Es wäre spannend gewesen, eine Umfrage vor dem Gottesdienst zu machen. Warum glaubst du? Und da wären bestimmt mehrere Antworten gekommen, was auch völlig legitim ist. Der eine hätte antworten können, ja, ich wurde doch überzeugt durch überzeugende Argumente. Oder, ja, Christen sind eben freundlich und ich habe in ihnen etwas gesehen und das musste wahr sein. Und deswegen habe ich dann irgendwie geglaubt. Oder Prediger sind eben wahnsinnig gute Rhetoriker. Vielleicht sagt es der eine oder andere. Und dann dachte ich, ja, weil die so toll aufgetreten sind, bin ich zum Glauben gekommen. Es mag sein, dass diese Dinge tatsächlich mit reingespielt haben und für uns subjektiv das so rübergekommen ist. Ja, deswegen glaube ich, letztendlich war aber das ganz Zentrale und Entscheidende die Kraft des lebendigen Gottes. Er hat sein Werk in uns vollbracht und uns diesen Glauben geschenkt. Er kann es durch Weisheit, er kann es durch schwache Menschen, aber es ist eben seine Kraft. Wahnsinnig schön, dafür gehört er gepriesen und gelobt, dass er so eine große Kraft hat. Und das darf uns wahnsinnig ermutigen. Es kommt nicht auf unsere Weisheit an und wenn wir eben sagen, oh, ich habe diese nicht, wo ich vielleicht denke, die bräuchte ich eigentlich, darf ich wissen, nein, es kommt auf die Kraft Gottes an. Ich bin sollte einfach nur ein treuer Diener sein. Ein Herold, der Gottes Weisheit, Gottes Kraft, Gottes Evangelium treu verkündigt. Auf seine Kraft kommt es an, darauf dürfen wir uns verlassen. Ich möchte zum Schluss kommen, nochmal schnell zusammenfassen, was wir uns gemeinsam angeschaut haben. Wir haben gesehen, es gibt Weisheit, die völlig fehl am Platz ist, die völlig unsinnig ist. Unsinnig ist sie nämlich zuerst oder als erstes, wenn sie Menschen in den Vordergrund rückt. Darum geht es absolut nicht. Und darum geht es auch bei uns nicht. Es geht nicht um uns. Das darf uns beim Predigen helfen, bei sonstigen christlichen Diensten. Und es darf uns ermahnen, nicht Menschen hinterherzulaufen, weil es auch nicht um sie geht, sondern um die Kraft Gottes. Als zweites haben wir gesehen, Weisheit ist wahnsinnig unsinnig, wenn sie vom Inhalt etwas kürzt. Und da sollten wir und müssen wir uns davor hüten, das irgendwann zu machen, weil wir denken, da ecken wir an. Und das fällt mir unglaublich schwer, das ganz klare Evangelium zu verkündigen. Aber das ist, wozu wir berufen wurden. Der dritte Punkt war, Weisheit kann angewendet werden, wenn sie nicht die Kraft Gottes ersetzen will. Sie kann in Kombination damit kommen oder sie unterstützen. Aber worauf es ankommt, ist, der Dreh- und Angelpunkt ist die Kraft Gottes. Und wenn wir diese Dinge beachten, dann denke ich, werden wir nicht wie dieser Redner sein, von dem ich am Anfang gesprochen habe, der nichts zu sagen hat, aber die Menge begeistert hat. Sondern dann denke ich, dann werden wir fähige Diener Gottes sein und unserem Gott durch unseren Dienst alle Ehre bereiten. Amen.